15 Männer zwischen 30 und 50 Jahren, früh am Morgen zusammengekommen in einer katholischen Kirche in Nijmegen, Holland. Die Männer hören dem Priester zu, erheben sich und beten, verneigen sich devot, antworten dem Vorbeter im Chor mit festgelegten Formeln: Herr, erbarme dich.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Die Männer sind Physiker, Biochemiker, Kognitionsforscher, Informatiker, Philosophen und einige wenige Theologen, Wissenschaftler alle, Naturwissenschaftler zumeist.
You are blessed, Lord God of our fathers.
To you be glory and praise forevermore.
Unter den Gläubigen der renommierte Philosoph Roger Trick von der Universität Warwick in Coventry, Großbritannien. Während des Gottesdienstes wirkt Trick wie ein reumütiger, ertappter Sünder.
To you glory and praise forevermore.
Unmittelbar danach aber ist er ganz Professor, legt seinen Standpunkt zu Gott dar und zur Wissenschaft.
If you're a scientist, you may have a very materialist view of the world. You may think all there is matter.
Wissenschaftler sehen die Welt vielleicht sehr materialistisch und glauben, alles, was es gibt, sei Materie und Wissenschaft könne alles erklären. Wenn man davon ausgeht, dann hat Religion keinen Platz in der Welt. Aber ich sage, wenn man davon ausgeht, das ist eine vorwissenschaftliche, eine philosophische Position. Wissenschaft kann nicht beweisen, dass alles, was es gibt, Materie ist. Alles, was Wissenschaft tun kann, ist, sich mit Materie zu beschäftigen. Ob es irgendetwas darüber hinaus gibt oder nicht, ist eine andere Frage.
Roger Trick ist als Fachmann eingeladen zur Europäischen Konferenz über Theologie, Wissenschaft und Technologie. Auf solchen Tagungen versuchen internationale Naturwissenschaftler und Theologen alle Jahre wieder, in einen Dialog miteinander zu kommen. Was schwierig ist, da jeder glaubt, beweisen zu können, dass nur er Recht habe. Deshalb vermitteln Konferenzteilnehmer, die in beiden Welten zu Hause sind. So Christian Berg, Diplomphysiker und Doktor der Theologie an der Technischen Universität Clausthal.
Ich selber bin in einem christlichen Elternhaus erzogen worden und habe mich früh mit Fragen der Religion auseinandergesetzt, habe aber gleichzeitig festgestellt, dass mich sehr stark naturwissenschaftliche Zusammenhänge interessieren. Ich habe also als Jugendlicher auf dem Boden gelegen und stundenlang ausgerechnet, wie groß wäre die Erde, wenn sie ein schwarzes Loch wäre und all diese Dinge. Es hat mich eigentlich schon immer interessiert, wenn Sie so wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und viele Menschen sagen ja, Naturwissenschaft hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Einige sagen wiederum, aha, das passt ja sehr gut zusammen. Und ich denke in der Tat, dass das Letztere der Fall ist. Denn gerade in der Physik fragt man ja sozusagen nach den letzten Zusammenhängen der Dinge. Und in der Theologie fragt man das in gewissem Sinne auch, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und da sind wir schon fast bei einem möglichen Antwortansatz für die Frage, wie verhalten sich die beiden zueinander, dass man sagt, die Physik stellt Fragen über die Wirklichkeit, aber nur auf einer kausalen Ebene. Und die Theologie stellt auch Fragen über die Wirklichkeit, aber auf einer anderen Ebene. Das hat mit Sinn zu tun, mit Bedeutung.
Jeder bleibe in seinem Bereich, in der Wirklichkeit oder bei der Sinndeutung der Wirklichkeit. Dialog beendet. Problem nicht gelöst. Denn Theologen wie Roger Trick sprechen der Wissenschaft jegliche Objektivität ab. Und Atomphysiker wie Markus Pössl sehen absolut keinen Platz für Gott in dieser Welt. Pössl glaubt, die Welt ohne Glauben erkennen zu können. Am Albert-Einstein-Institut bei Potsdam erforscht er eines der letzten Geheimnisse unseres Universums: elfdimensionale Supergravitation.
Wir haben im Moment in der Physik zwei ausnehmend erfolgreiche Theorien. Die Einsteinsche Relativitätstheorie, die uns die Gravitation, die Kosmologie beschreibt, und die Quantentheorie, die uns die Welt der kleinsten Teilchen beschreibt. Und die Grenze, an der die theoretische Physik heutzutage steht, ist der Versuch, diese beiden Theorien zusammenzubringen. Und Die Frage, wie jetzt die Quanteneffekte und die Gravitation, die klassische Theorie, zusammenpassen, ist insofern nicht nur von akademischer, sondern eigentlich von sehr grundlegender Bedeutung. Denn die sagt uns, ob das Universum wirklich einen Anfang hatte, ob es schon immer da war, ob es eine akausale Quantenfluktuation war, ob es andere Eigenschaften hatte, die wir im Moment noch nicht genau festlegen können.
Akausale Quantenfluktuation, könnte man dafür nicht auch Gott sagen? Beide Begriffe sind mir ähnlich unverständlich. Benötigt der Physiker Markus Pössl also an den Grenzen naturwissenschaftlich gesicherten Wissens doch noch die Religion?
Ja, wer wird denn gleich aufgeben? Einfach als Wissenschaftler denkend, was erklärt es, wenn ich sage, da ist ein Objekt X, was ich auch nicht erklären kann, ob ich es nun Gott, Schöpfergott oder irgendetwas anderes, was ich ja wirklich nicht genau erklären kann, das erklärt per Definition nichts. Das gibt mir wissenschaftlich gesehen keine neuen Auskünfte, außer das Nichtwissen in eine vielleicht etwas persönliche, akzeptablere Form zu kleiden. Aber ich wehre mich so ein bisschen gegen die automatische Annahme, nur weil da etwas ist, was wir noch nicht wissen, dass wir dieses Vakuum jetzt füllen müssen mit Spekulationen oder mit übernatürlichen oder religiösen Konzepten. Wir sind erwachsene Menschen. Wenn wir sehen, dass wir etwas nicht wissen, dann forschen wir weiter und müssen, wenn wir uns an die Öffentlichkeit wenden, zugeben, da wissen wir was noch nicht. Aber warum soll man das mit Spekulationen ausfüllen, was man noch nicht weiß?
Markus Pössl will nicht Gott oder Genesis sagen. Er sagt lieber akausale Quantenfluktuation oder elfdimensionaler Raum und forscht weiter.
Was ich sicherlich mit den meisten Wissenschaftlern teile, ist eine gewisse Weltsicht, in der die Welt Ordnung hat. Klar, wir wissen einige Dinge nicht, aber warum soll das der Grund sein, da einen Lückenfüller einzusetzen?
Ich erzähle dem Philosophen Ronald Trick von Pössls materialistischer Weltsicht, in der die Welt eine Ordnung hat. Trick kennt dieses Denken.
I think it has to assume it to make sense of what it is measuring and observing.
Wissenschaftler setzen voraus, dass die Welt nach Gesetzmäßigkeiten geordnet ist. Denn sonst könnten sie nicht davon ausgehen, dass ein Experiment, das sie in Berlin durchführen, auch in London gültig ist. Wissenschaftler also machen Aussagen über die allgemeingültige Wahrheit und nicht nur über die Wahrheit, die an einem bestimmten Ort gilt. Aber welches Recht haben sie eigentlich zu sagen, dieses Experiment hier ist ein Beispiel dafür, wie die ganze Welt funktioniert? Forscher müssen also eine Ordnung der Welt voraussetzen. Diese Annahme aber ist nicht wissenschaftlich, denn es gibt keine Beweise dafür. Wissenschaftler müssten also entweder erklären, was die Quelle der Ordnung in der Welt ist, oder sie müssten sagen, es gibt keine Ordnung.
Tricks Argument, Wissenschaftler glauben lediglich, die Welt habe eine Ordnung. Die Quelle dieser Ordnung aber können sie nicht benennen. Trick nennt diese Quelle Gott. Damit entlarvt Trick das allgemein verbreitete Vertrauen in Wissenschaft als Wissenschaftsgläubigkeit. Physiker und Theologe Christian Berg setzt noch einen drauf.
Wir müssen leider feststellen, dass es auch genauso schöne wissenschaftliche Gutachten gibt, die das Gegenteil sagen. Und das ist nicht nur in den sozusagen mehr soften Wissenschaften der Fall, das ist auch in den ganz harten Naturwissenschaften manchmal der Fall. Und wir sehen es noch viel mehr bei der Technologie. Zum Beispiel, wenn man bedenkt, wie die Amerikaner die Mondlandung zelebriert haben. Das war eine richtige, fast schon gottesdienstähnliche Feier. Ja. Die Astronauten stiegen aus und lasen die ersten Verse aus Genesis 1, aus der Bibel, vor. Wir haben ein solches Zutrauen zu Naturwissenschaft und Technik, dass es sicherlich religiöse Dimensionen annimmt.
Was aber hat der Theologe Christian Berg den nicht immer so harten naturwissenschaftlichen Fakten entgegenzusetzen? Lediglich ungewissen Glauben?
Für mich ist Gott der, der sich in Christus gezeigt hat, in Christus offenbart hat, als jemand, der Liebe lebt, der Menschen annimmt, so wie sie sind, der nicht nach Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Religion fragt, der enorm revolutionär ist, indem er die menschlichen Maßstäbe revolutioniert und die menschlichen Traditionen, die menschlichen Vorstellungen vom Leben, auch die Vorstellungen von Gott, über den Haufen werfen kann. Und der das alles in Liebe tut und versucht, die Menschen dorthin zu bringen, dass sie sehen, wie Gott als Schöpfer das Leben ursprünglich gedacht hatte.
Berg spricht von Liebe und Gerechtigkeit und Angenommensein.
Und wenn ich dann in dem Moment sage, okay, es ist irgendwie mit dem theologischen Wort Gnade gesprochen, es fällt mir zu. Gnade heißt ja, es ist Geschenk. Das habe ich nicht selbst mir verdient. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Kontrapunkt heute in unserer Leistungsgesellschaft ist, wo wir merken, das kann irgendwie nicht alles sein, dass man sich alles selber erarbeiten muss. Das führt zu einem enormen, harten Konkurrenzkampf und es kann zu einem sehr unmenschlichen Klima führen. Und deswegen glaube ich, dass diese Botschaft des Christentums, dass wir aus Gnade gerettet sind, also aus reinem Geschenk von Gott angenommen und unser Leben als Geschenk leben dürfen, hat was sehr Befreiendes.
Befreiung, Gnade, Liebe. Diese Begriffe gewinnen heute immer mehr an Bedeutung, auch unter modernen Naturwissenschaftlern. Auch in der Weltelite, die am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, arbeitet. Am Media Lab des MIT zum Beispiel versucht das Team des Effective Computing, Elektronenrechnern beizubringen, Gefühle zu erkennen, ja vielleicht eines Tages sogar selbst Gefühle zu haben. Rosalind Picard ist Chefin dieser Abteilung, eine Frau in der Männerdomäne Computertechnik. Dazu ist Picard tiefgläubige Christin.
Ich habe kein Problem damit, religiöse Gefühle zu hegen und gleichzeitig Wissenschaftlerin zu sein. Das war früher anders, als ich noch wenig über Religion wusste. Bevor ich Christin wurde, dachte ich, jeder, der religiös sei, müsse sein Gehirn aus dem Fenster geworfen haben. Ich glaubte, Wissenschaft könne alle Fragen beantworten. Das änderte sich erst, als ich merkte, dass Wissenschaft nicht alle Fragen beantworten kann und dass es großartige Gedanken und logische Gründe und geschichtliche Beweise für den Glauben gibt. Erst dann begann ich, auch nicht wissenschaftliche Schriften zu lesen. Wenn Sie glauben, Wissenschaft sei alles, dann praktizieren Sie auch eine Art Religion. Ich nenne sie Scientismus.
If you think science is everything, then you are practicing a kind of religion that is scientism.
Scientismus, Wissenschaftsgläubigkeit. Inmitten ihres wissenschaftlichen Laborreiches erzählt Ross Picard von ihrer anderen, religiösen Welt, die diese materielle durchwirkt, transzendiert.
Who is it? Was it Abraham Lincoln? Who said, I can see how a man can look down upon the earth and be an atheist, but I cannot conceive how he can look up into the heavens and say that there is no God.
Wer hat das gesagt? War es Abraham Lincoln? Ich kann verstehen, wie ein Mensch auf die Welt herabsieht und Atheist ist. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie er in den Himmel schauen und dann behaupten kann, es gäbe keinen Gott. Wenn wir in die Unendlichkeit schauen, sei es in das unendlich Große oder in das unendlich Kleine, dann kommen wir ins Staunen. Das ist ein Gefühl, das auch Wissenschaftler haben, wenn ihr emotionales System richtig funktioniert. Wir fühlen einfach, dass dort etwas viel Größeres existiert, als wir es sind. Und wir erkennen, dass all die Antworten, die wir geben können, irgendwo enden. Sie können diese Unendlichkeit nicht erklären. Wir Wissenschaftler können zwar bis auf wenige Sekundenbruchteile berechnen, was genau passierte, als das Universum entstand. Aber wir können nicht erklären, was vorher war. Selbst die größten Physiker sagen, dies sei eine theologische Frage und keine physikalische. Die Methoden der Wissenschaft kommen nicht an die Unendlichkeit heran. Aber unser Geist reicht an die Unendlichkeit heran. Man kann darüber nun entweder frustriert sein oder man kann darin eine Art Schönheit sehen. Für viele Menschen ist ein Blick in die Unendlichkeit der Beginn ihrer Suche nach Gott.
And many people find the beginning of their search for God in that infinity.
Unendlichkeit und Staunen führen zu Gott, allerdings nicht automatisch und nicht jeden Wissenschaftler. Hans Moravec zum Beispiel ist überzeugter Atheist. Er leitet das Robotics Institute der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, USA und ist einer der angesehensten Roboterkonstrukteure der Welt. Er prophezeit, dass Roboter innerhalb der nächsten 40 bis 50 Jahre dem Menschen immer ähnlicher werden.
Der Roboter der ersten Generation wird in seiner Intelligenz zu vergleichen sein mit einer Echse, einem Wirbeltier zwar, aber wenig flexibel in seinem Verhalten. Die zweite, lernende Generation wird intelligent sein wie eine kleine Maus. Die dritte Generation, die simulieren kann, entspricht etwa einem Affen. Die vierte Generation ist wie ein Mensch.
Schließlich werden Moravecs Roboter weitere Generationen von Robotern entwickeln. Roboter, die irgendwann allmächtig sein werden? Ohne Gott?
I was raised Catholic and I was quite devout until I was about 13 or 14 years old.
Ich bin katholisch erzogen worden und ich war sehr fromm, bis ich 13, 14 Jahre alt war. Ich habe mich damals viel mit Naturwissenschaften beschäftigt, war aber gleichzeitig Mitglied einer religiösen Vereinigung an der Highschool. Am Ende des zweiten Highschool-Jahres habe ich schließlich beschlossen, dass Religion einfach keinen Sinn macht. Es ist nur eine Geschichte, die von Menschen vor langer Zeit aus ganz offensichtlichen Gründen erfunden wurde. Zur Steinzeit nämlich hat meist der Stamm gegen einen anderen in kriegerischen Auseinandersetzungen gesiegt, dessen Mitglieder durch einen Mythos eng miteinander verbunden waren, durch einen Glauben, der diesen Menschen sagte, wer sie sind und wofür sie kämpfen. Dieser Mythos war etwas viel Größeres als das Individuum. Und jeder Gläubige identifizierte sich im Kampf mit dieser höheren Sache. Ich denke also, dass Religion aus solchen Stammeskriegen entstand.
So I think really that's what religion derived out of is this battle between tribes.
Spöttisch stellt Moravec den einst hilfreichen Religionen die heute dienstbaren Naturwissenschaften gegenüber.
I think science provides a very good alternative, a story that explains.
Ich denke, Wissenschaft bietet heute eine gute Alternative zu religiösen Mythen. Religion hat einst erklärt, was das Universum ist, warum es existiert, wie wir Menschen entstanden sind. Aber diese Rolle spielt jetzt die Wissenschaft. Es gibt Menschen, mich eingeschlossen, die rationale Beschreibungen weitaus befriedigender finden als Religionen, die ich nur als organisierten Aberglauben ansehen kann. Und ich denke, wir verlieren nichts, wenn wir einen vornehmlich wissenschaftlichen Blick auf unsere Herkunft und unsere Stellung im Universum tun. Im Gegenteil, ich denke, wir gewinnen, weil das, was wir tun, effektiver ist. Zu Gott zu beten ist nicht so gut, wie ein großes Forschungsprogramm durchzuführen, um eine Krankheit zu heilen.
Praying to God is not as good as conducting a large research project to cure a disease.
Wir können angesichts dieser gegensätzlichen Ansichten die naturwissenschaftliche und die religiöse Welt je zueinander finden. Sollten sie das überhaupt? Auf alle Fälle, meint Anne Forst. Sie ist Theologin und arbeitete lange Zeit am Massachusetts Institute of Technology mit dem nichtgläubigen Marvin Minsky und der religiösen Ross Picard zusammen. Ihr Chef am Labor für künstliche Intelligenz war Rodney Brooks. Seit den 90er Jahren baut er den Roboter Cog, einen menschenähnlichen Roboter. Für Brooks sind Menschen lediglich besonders komplizierte biochemische Maschinen, also nachbaubar. Brooks ist wie Moravec Atheist. Dennoch hat er Anne Forst für ethische Fragen an sein Institut geholt.
In der künstlichen Intelligenz Menschen wie zum Beispiel Marvin Minsky oder Hans Moravec, die also von einem ganz starken Maschinenverständnis des Menschen ausgehen. Der Mensch ist nichts als eine Maschine. Die würden die Frage nach Sinn beantworten. Es ist Schwachsinn. Es gibt keinen Sinn. Das ist eine Antwort. Und es ist auch eine gültige Antwort für die. Aber was sie eben erkennen müssen, ist, dass diese Antwort ein Mythos ist und keine wissenschaftliche Aussage mehr. Es ist eine Aussage über mein eigenes Glaubensbekenntnis.
Anne Forst wies nach, dass diese Konstrukteure künstlicher Intelligenz, kurz KIler, sich Forschungsziele gesetzt haben, die zutiefst religiös sind. So findet sich das Ziel, einen künstlichen Menschen zu bauen, bereits in der jüdischen Mystik des 16. Jahrhunderts, in den Geschichten um den berühmten Rabbi Löw, der den Golem schuf.
Der Golem wird gebaut, also ein künstlicher Mensch aus Lehm, der nicht sprechen kann, der zum Leben erweckt wird, weil er einen Zettel mit dem Namen Gottes im Mund hat. Und sobald er den im Mund hat, lebt er und kann dann also Arbeiten verrichten. Und irgendwann lehnt er sich halt gegen seinen Erbauer auf, worauf der Rabbi Löw den Zettel entfernt aus dem Mund und den Rabbi zum Schlafen legt. Es gibt den Golem. Der Golem wird dann auf dem Speicher zur Ruhe gebettet.
Das zweite religiös motivierte Forschungsziel der KIler: Unsterblichkeit.
Marvin Minsky wurde also an seiner Bar Mitzwa gesagt von seinem Vater, er würde den Golem wieder auferwecken. Das ist das Unsterblichmachen-Motiv, was Moravec, Minsky und ein Haufen anderer immer wieder haben. Die Idee, wenn der Mensch komplett analysiert worden ist, kann er eben nachgebaut werden. Das heißt, die Frage, was kommt nach meinem Tod, die ja mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, sehr eng verbunden ist, wird da dann eben in den Computer reintransportiert.
Malvin Minsky möchte den Menschen unsterblich machen, indem er seinen Geist in einen Computer einspeist. Das dritte religiöse Forschungsziel: Sein Wollen wie Gott.
Das Sein Wollen wie Gott findet sich sehr stark in der Artificial Life Forschung. Forscher, die Kreaturen bauen, zitieren sich selbst immer wieder, es macht Spaß, Gott zu spielen. Hier hat man dieses ganze Motiv des Seinwollens wie Gott.
Um auf diese vorwissenschaftlichen Haltungen vieler Wissenschaftler hinzuweisen, bot Forst 1997 einen besonderen Kurs an der Massachusetts Technik-Uni an. Thema Gott und Computer.
Der Kurs soll den Studenten eben zum einen klar machen, dass ihre von ihnen gewählte Wissenschaft nicht objektiv ist, dass da also Weltbilder zugrunde liegen, und soll ihnen die Gefahr klar machen, die eben diese Wissenschaft birgt, wenn man anfängt, existenzielle Fragen innerhalb dieser Wissenschaft zu beantworten. Die Seminararbeit, die die Studenten am Ende schreiben müssen, dann nehmen sie ihr eigenes Forschungsprojekt, das, was sie für ihre Bachelor-These machen, das sollen sie auseinandernehmen und sollen also dann philosophische Voraussetzungen und auch Mythen, Hoffnungen, sowas analysieren.
Und nach der Analyse? Was kann das Ergebnis eines Dialoges zwischen Naturwissenschaften und Theologie sein? Kann es überhaupt je eines geben?
Ich denke, es wird niemals eine kohärente Weltsicht geben, in der Naturwissenschaft und Religion zusammengehören. Beide sind zu unterschiedlich. Ich glaube aber, dass beide voneinander lernen können und müssen. Und nur wenn sie ihre Vorurteile gegenüber die anderen aufgeben, kann ein solcher gegenseitig bereichernder Dialog überhaupt stattfinden.
Atheistische Naturwissenschaftler müssten ihre Ziele also daraufhin überprüfen, wie weit sie wirklich wissenschaftlich und nicht etwa versteckt religiös sind. Und sie müssten eingestehen, dass ihre Ansicht, es gebe keinen Gott, auch nur ein Glaube ist und kein wissenschaftliches, beweisbares Faktum. Was müssten auf der anderen Seite viele Theologen lernen? Vielleicht das, was Hubert Maisinger, Hochschulpfarrer der evangelischen Studentengemeinde der Universität Darmstadt, bereits täglich praktiziert. Er hält nicht unbeirrbar an der Genesis fest, nach der Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat.
Ja, das ist naturwissenschaftlich schlichtweg falsch, und das ist auch eine schlichtweg falsche Interpretation der Bibel. Das Alte Testament hat nie versucht zu sagen, vor 6000 oder irgendwie vielen Jahren ist die Welt geschaffen worden, sondern der Schöpfungsbericht versucht auszudrücken, die Welt existiert in Beziehung zu Gott, wer oder was Gott denn auch immer sei. Die Schöpfungsgeschichte ist keine naturwissenschaftliche Aussage über die Schöpfung, sondern es ist eine Aussage der Zeit von vor 2500 Jahren. Dass die Welt, die man damals kannte, wahrgenommen hat, auf Gott bezogen ist. Naturwissenschaftlich ist die Welt evolutionär entstanden. Das ist das derzeit vorherrschende Schema. Das ist das auch, was mir am sympathischsten ist, am logischsten, am emotional am nächsten liegt, ganz egal, wie man das nennt. Und wer Theologie treibt, versucht ein Stück weit die Theologie immer abzudaten, auf den neuesten Stand zu bringen. Die Gedanken, die theologischen Gebäude, die früher entwickelt wurden, die immer wieder neu anzuwenden und auszudrücken in der Sprache der jeweiligen Zeit. Und das heißt natürlich dann auch im Dialog mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern in deren Sprache. Musik.
Nein!